keine Kritiker mehr haben möchtest und keine Kritik mehr bekommen möchtest, dann gibt es dafür nur drei Möglichkeiten. Erstens, nichts mehr tun. Zweitens, nichts mehr sorgen. Und drittens, niemand mehr sein. Und ich glaube, das ist keine gute Möglichkeit, oder? Deswegen müssen wir darüber nachdenken, wie wir besser mit Kritik und vor allem mit Kritikern umgehen können. Ich begrüße dich ganz herzlich zu dieser Podcast-Folge. Ich bin Steffen Kirchner und ich werde dir in diesen nächsten Minuten zeigen, wie ich persönlich mit Kritikern umgehe. Denn ich hatte schon immer auch Kritiker, teilweise sehr harte. Und ehrlich gesagt, auch wenn ich immer erfolgreicher werde, die Kritiker werden nicht weniger, manchmal sogar mehr. Aber mein Umgang mit den Kritikern wird immer besser. Und ja, diese Strategie, die ich fahre, möchte ich dir heute tatsächlich einfach mal mitgeben, weil ich glaube, dass sie nicht nur für mich funktioniert, sondern auch für dich und deine Kritiker. Also, lass uns starten. Los geht's. Kennst du diesen Satz? Für einen Kritiker ist noch nie eine Statue erbaut worden. Ja, genau so ist es. Jemanden zu kritisieren braucht natürlich in der Regel nicht besonders viel Können. Das sieht man zum Beispiel, wenn die Leute die Politiker kritisieren, die man mit Sicherheit auch kritisieren kann, für die eine oder andere Entscheidung. Die Frage ist, ob man es selbst besser machen könnte. Oder die 80 Millionen Bundestrainer, die wir in Deutschland haben, vor allem wenn Fußball-Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft ist. Und jeder weiß, wie der Bundestrainer richtig aufstehen sollte, wenn er doch nur mal Ahnung hätte. Ja, Kritiker haben diese Fähigkeit oder diese eher den Vorteil, dass sie eben etwas sagen können, ohne etwas beweisen zu müssen. Und da sind wir schon an einem wichtigen Punkt, wie man mit Kritikern umgeht. Und dazu kommen wir aber dann später nochmal ein bisschen genauer, weil ich möchte gerne auf meine persönliche Strategie, wie ich mit Kritikern umgehe, erstmal grundsätzlich zu sprechen kommen, weil es hier eine ganz grundsätzliche, zentrale Schlüsselfrage gibt, die ich mir am Anfang immer stelle, wenn ich Kritik bekomme. Und ich kann dir wirklich ganz offen und ehrlich sagen, und da plaudere ich jetzt mal aus dem Nähkästchen, ich bekomme praktisch fast täglich Kritik. Das, was du vielleicht nach außen siehst, ist natürlich auch immer das Lob, das Engagement, dass die Leute sagen, wow, es war super, es war toll, es hat mir hier geholfen, da geholfen, das ist toll gemacht. Natürlich, das gibt es auch, aber es gibt auch die Kritik. Und wenn du ein Mensch bist, der mit Kritik und mit Kritikern nicht gut umgehen kann, dann wirst du auch bei 90 positiven Aussagen die eine negative finden und über die überwiegend nachdenken. Ich weiß noch, wie ich früher meine ersten Vorträge gemacht habe. Dann hatte ich immer so Feedback-Zettel ausgeteilt. Das heißt, vor dem Vortrag, wenn ich den Raum vorbereitet habe, habe ich auf jeden Platz, auf jeden Zuschauerplatz, auf jeden Stuhl ein Formular gelegt, ein Blatt. Und da sollten die Leute nach dem Vortrag ausfüllen, hat dir der Vortrag gefallen, ja oder nein? Was hat dir besonders gut gefallen? Vielleicht welche Aussage, welche Übung, welches Spiel? Und was hat dir nicht so gut gefallen? Naja, und nach den Vorträgen habe ich dann diese Zettel immer eingesammelt und habe von den meisten Leuten auch immer diese Zettel bekommen. Und dann saß ich mich danach schon hin. Und ehrlich gesagt, bevor ich mir die Zettel angeschaut habe, war ich schon nervös, weil ich mir gedacht habe, oh Gott, hoffentlich hagelt es jetzt nicht zu viel Kritik, hoffentlich fanden es die Leute nicht so schlecht. Und dann schaue ich den ersten Zettel an und was steht da? Es hat mir hervorragend gefallen, es war toll, die und die Übung war besonders gut, hätte gerne mehr gehört, mach weiter so. Und bei der Frage, was würdest du verbessern, bei der Kritikfrage, keine Antwort. Null. Puh, Glück gehabt. Zweiter Zettel, genauso. Dritter Zettel, genauso. Zehnter Zettel, genauso. Und ich schaue 50 Zettel an und beim 48. stehen drei Zeilen bei der Kritik. Frauenfeindliche Witze, arrogantes Auftreten, überhebliche Wortwahl, zu viel Dialekt, oberflächlich. Und ich denke mir, was ist denn das für ein Mensch gewesen? Ja, was glaubt denn der oder diejenige eigentlich, wer sie ist? Was heißt denn hier frauenfeindliche Witze? Es war doch überhaupt nicht frauenfeindlich gemeint und. Ich habe diesem Satz oder diesem Zettel so viel Aufmerksamkeit geschenkt und bei diesen 50 Zetteln war ein oder zwei im Schnitt mal auch mal Leute dabei, die Kritik geäußert haben, sodass ich nur noch über die Kritik nachgedacht habe. Ich hatte einfach einen schlechten Umgang mit Kritikern. Das Problem war nicht, dass ich Kritiker hatte, sondern dass ich nicht in der Lage war, mit diesen Kritikern und ihrer Kritik besser umzugehen. Und deswegen habe ich das gelernt. Und hier jetzt meine Strategie, wie ich das bis heute auch tatsächlich mache. Denn ja, vielleicht geht es uns beiden hier gleich. Ich bin ein sensibler Mensch. Das heißt, ich kann die Kritik nicht einfach so an mir abperlen lassen. Ich weiß nicht, wie das dir geht. Vielleicht bei dem einen ein bisschen besser, bei dem anderen ein bisschen schwieriger. Es kommt auch aufs Thema an. Aber es gibt Leute, die dann sagen, Herr Steffen, das darfst du nicht so zu Herzen nehmen. Das darfst du nicht so persönlich nehmen. Kennst du solche Sätze? Also ich kenne sie sehr gut. Und ich dachte mir schon immer, ja, wie denn? Wie soll ich denn das an mir abperlen lassen? Ja, wie soll ich denn das nicht persönlich nehmen? Ich meine, der spricht mich ja persönlich an, der beleidigt mich doch hier. So war ich früher, mittlerweile Gott sei Dank nicht mehr. Aber ich kenne das sehr gut. So, und deswegen ist meine Strategie am Anfang, wenn ich Kritik bekomme, egal ob jetzt ein Posting, in einem Kommentar, in einer Nachricht oder in einem persönlichen Gespräch, dass ich mir eine Frage stelle. Und diese Schlüsselfrage ist, will mich dieser Kritiker jetzt besser machen oder will er mich runter machen? Will mich der Kritiker besser machen oder runter machen? Das ist eine Schlüsselfrage. Denn es gibt nur diese zwei Möglichkeiten. Entweder jemand kritisiert dich, weil er dir helfen will und weil er dich unterstützen will, oder die Person kritisiert dich, weil sie dich schlechter, schwächer machen will, kleiner machen will, weil die Person sich selbst größer machen möchte damit. So, und dementsprechend schauen wir uns mal diese zwei Möglichkeiten an. Wie erkenne ich die eine oder die andere? Also woran erkenne ich, ob ein Kritiker mich mit seiner Kritik besser oder runter machen will? Das Runtermachen ist relativ einfach eigentlich erklärt. Der größte Unterschied, der plakativste Unterschied zwischen beiden ist, dass wenn dich jemand runtermachen will, dass bei der Kritik kein Golden Nugget, keine Unterstützung, kein Tipp, kein gar nichts dabei ist, wie du etwas jetzt besser machen kannst. Das heißt, es ist keine Hilfestellung. Die Kritik hilft nicht, sondern sie greift nur an. Sie kritisiert eben nur. Sie stellt dich oder das, was du gemacht hast, in ein schlechtes Licht. Sie zeigt Defizite auf, sie zeigt Lücken auf, ist an der Stelle also negativ oder mahnend oder sogar verurteilend, ohne aber in irgendeiner Art und Weise hilfreich zu sein, sodass das, was kritisiert wird, dieses Loch, diese Lücke geschlossen wird, dass das, was gezeigt wurde, verbessert werden kann. Das heißt, es gibt keine Absicht für Fortschritt bei dem, der kritisiert. Derjenige hat also keine Absicht, dass der andere besser wird. Dann würde dich jemand nur runtermachen wollen. Wie gehe ich damit um, wenn ich merke, dass mich jemand mit seiner Kritik nur runtermachen will und nicht besser machen will? Schritt 1, ich setze eine sofortige Grenze. Man erkennt es meistens relativ schnell, dass derjenige auch nicht auf der inhaltlichen Ebene kritisiert, sondern oft auf der persönlichen Ebene. Da geht es also nicht mehr so sehr um die Sache, sondern es geht eigentlich eher um den Menschen. Das unterbinde ich sofort. Das heißt, ich unterbreche die Person meistens dann auch. Ich unterbreche die Person ganz klar, indem ich sage, du, ich habe schon verstanden, dir hat das und das nicht gefallen und so weiter. Hast du noch einen Tipp für mich? Willst du mich jetzt irgendwie unterstützen? Oder willst du mich jetzt hier nur runtermachen? Das heißt, ich spreche das ganz klar an. Ich entlarve den Hater, den Kritiker. Ich sage auch ganz klar, du, ich merke, dass du mich hier gerade runtermachst. Gibt es noch irgendwas, was du mir empfiehlst? Sondern dann merkst du ja, ob die Leute weiter schimpfen nur oder ob wirklich noch was kommt, was dich irgendwie unterstützen soll. Und dann kannst du trotzdem auch immer noch sagen, du, okay, ich habe deinen Punkt verstanden, was ich besser machen soll, was dein Rat ist. Das kannst du mir übrigens auch sagen, ohne mich persönlich anzugreifen. Das heißt, ich spreche ganz klar mit offenem Visier das, was ich beobachte und das, was ich fühle. Das heißt, ich verteidige mich nicht mehr. Vielleicht kennst du diesen schönen Satz von mir. Kämpfe nie mit einem Schwein, denn ihr werdet beide dreckig. Und das Schwein hat auch noch Spaß dran. Das heißt, wenn du mit dem Kritiker jetzt auch noch dich auseinandersetzt und den dann irgendwie zurückkritisierst und dich verteidigst und dich rechtfertigst und da diskutierst inhaltlich, wenn das jemand ist, der dich runtermachen will, dann wird das eine Schlammschlacht. Und deswegen, wenn ich das Gefühl habe, jemand will mich nur runtermachen, dann zeige ich ganz klar, erstens, ich sehe, was du tust. Ich entlarve dich. Du machst mich hier nur runter. Ich fordere dich auf, wenn du mich schon kritisieren willst, gib mir eine Unterstützung, gib mir eine Hilfe. Zweitens, ich zeige dir auch ganz klar, was das mit mir macht, wie ich mich fühle. Du willst mich hier jetzt verletzen. Das, was du sagst oder so, wie du das sagst, das verletzt mich. Oder ich sage, du, ich gehe davon aus, du willst mich jetzt hier gerade unterstützen, willst mir helfen mit der Kritik. Und wenn der Gegenüber sagt, ja, will ich, dann sage ich, okay, dann sag es mir bitte auf eine Art und Weise, die mich nicht verletzt. Denn die Art und Weise, wie du hier mit mir sprichst, ist persönlich verletzend. Also ich gebe einen sehr harten Spiegel an der Stelle, setze sofort eine Grenze und unterbreche eben auch den Redeschwall der Person. Das heißt, ich lasse das Gewitter nicht komplett über mir sich sozusagen ergießen. Ich lasse mich nicht einfach tatenlos mit Worten schlagen. Sondern nach den ersten 2, 3 Hieben unterbreche ich, ich verteidige mich im Sinne von Stopp, so sprichst du nicht mit mir. Das lasse ich nicht zu. Denn ich bleibe trotzdem freundlich. Ich bin nicht böse, ich schreie denjenigen nicht an. Aber meine Freundlichkeit sollte man nicht mit Schwäche verwechseln. Ich glaube, es ist gut, tolerant zu sein, aber Toleranz endet immer bei der Intoleranz des anderen. Das heißt, hier setze ich wirklich ganz klare Grenzen. Also, setz sofort Grenzen, unterbrich die Person, sag, wie du dich fühlst, stell die Gegenfrage, was willst du hier jetzt eigentlich gerade mit mir machen oder was ist denn deine Absicht? Warte nicht, bis derjenige irgendwann mal mit seinem Gewitter fertig ist und sich ausgekotzt hat, sondern geh hart rein, entlarve den Hater, sag ganz klar, dass du erkennst, was derjenige tut und wie er es tut und fordere ganz klar auf, fordere dein Gegenüber ganz klar auf, hey, dann okay, ich habe verstanden, sag und zeig mir doch jetzt mal, wie es besser geht. Wo ist denn deine Hilfe? Wo ist denn deine Unterstützung? Willst du mir helfen oder willst du mir schaden? Und jetzt kommen wir natürlich zu einem spannenden Punkt, dass sich das Gegenüber vielleicht in die Enge getrieben fühlt, weil derjenige gar nicht weiß, wie es besser geht. Und jetzt hat sich das Spiel natürlich plötzlich gedreht, dass man sagen kann, aha, okay, hast du denn das schon mal gemacht? Ich kann nicht vielleicht meine Geschichte erzählen. Ich hatte mal, vor, das ist bestimmt schon 7, 8 Jahre her, hatte ich mal einen Vortrag an einer Schule. Und es war keine einfache Veranstaltung. Es waren 800 Schüler roundabout, also sehr viele. Und es war am Nachmittag schon, also die Schüler durften diesen Vortrag nicht vormittags in der Schulzeit genießen, sondern mussten dann nachmittags noch verpflichtend bleiben und hatten dann auch noch einen Vortrag über Motivation, also die Stimmung war so semi-gut. Naja, dann habe ich es trotzdem geschafft, einen 90-minütigen Vortrag am Nachmittag mit müden Schülern so hinzukriegen, dass diese Schüler ruhig waren, dass es eine gute Veranstaltung war, dass sie auch, glaube ich, in großen Teilen zumindest gefesselt waren, es war okay. Und danach kam eine Lehrerin zu mir. Dann sagte die, ja, sie hat sich das jetzt angehört und sie würde mir jetzt ganz gern mal ein paar Tipps geben. Und dann fing die an. Ja, sie reden ein bisschen zu schnell und das müsste man eher so machen und hier müsste man vielleicht da noch eine Folie zeigen und hier dieses Flipchart hätte ich vielleicht so zeichnen müssen und die andere Übung, die könnte man vielleicht auch mal an der Stelle machen, das war vielleicht viel zu spät. Dann habe ich zu der gesagt, ganz kurz, darf ich Sie kurz unterbrechen, wie oft haben Sie in Ihrem Leben eigentlich schon Vorträge gehalten vor 800 Schülern? Ja, noch nie. Dann habe ich gesagt, woher wissen Sie, wie man einen Vortrag, wo es nicht um Mathematik oder Geschichte geht, wie man einen Impulsvortrag, wo es um Motivation und um das Vermitteln von Emotionen, nicht von Informationen, sondern Emotionen geht, wie man sowas macht, wenn Sie sowas noch nie gemacht haben? Und dann ging die natürlich los. Ich bin Lehrerin, ich bin seit 25 Jahren an dieser Schule, ich habe jeden Tag hier eine Klasse, ich spreche seit vielen, vielen Jahren schon viel länger als Sie. Und sage ich, ja, okay, aber glauben Sie, dass es tatsächlich das Gleiche ist, ob Sie vor einer Klasse mit 25 Kindern Mathematik unterrichten oder ob Sie einen Impulsvortrag von 90 Minuten vor 800 Leuten halten, wo es bei dem einen um Formeln und mathematische Gesetze geht und beim anderen ums Leben? Glauben Sie, ist das Gleiche? So, und das ist dann natürlich eine ganz andere Diskussion, weil jetzt ist sie plötzlich in der Position der Schwäche. Das heißt, wenn du Lust hast, und du kannst auch einfach dich umdrehen und gehen, aber wenn du schon Lust hast, mit demjenigen mal zu sprechen, dann kannst du praktisch mal den Spiegel auch ansetzen. Und das ist zumindest etwas, was ich ganz gerne auch mal mache, um den Leuten zu zeigen, ey, pass mal auf, deine Kritik in allen Ehren, aber bist du eigentlich überhaupt in der Position, mir diese Kritik geben zu können? Also mir macht das mittlerweile total Spaß. Weil sogar wenn es da eine kleine Diskussion gibt, hat das eine Wirkung für die Zukunft. Denn die Leute, mit denen ich dann so ein Gespräch hatte, die diskutieren zwar da mit mir und gehen auch nicht immer im Guten dann, aber eines ist klar, die haben ihre Lektion gelernt. Die haben sich nämlich verbrannt an mir. Und die wissen sehr wohl, beim nächsten Mal halten sie lieber die Klappe. Das heißt, mit solchen Leuten hatte ich es in der Regel nie mehr ein zweites Mal zu tun, weil die gelernt haben, oh, heißes Eisen, da sollte ich mal wirklich vielleicht ein bisschen aufpassen mit meiner Kritik. Also diese kleine Denklektion gebe ich dem einen oder anderen schon mal ganz gern mit, wo ich das Gefühl habe, derjenige will mich hier gerade nur runtermachen. Ich entlarve diese Leute in ihrer eigenen Inkompetenz oder eben in ihrer Absicht, dass sie mich eigentlich gar nicht unterstützen wollen mit ihrer Kritik, sondern eigentlich nur verletzen wollen. Und wenn das der Gegenüber merkt oder versteht, dass ich das merke, was er will, dann ist er natürlich unter Druck und das ist ein ganz, ganz schlechtes Gefühl. Wenn ich jemanden klein und wenn ich jemanden klein machen will und derjenige merkt es auch noch und spricht es auch noch offen an und vielleicht hört sogar noch jemand anderes, dann bin ich natürlich eher in einer Täterrolle und der andere in der Opferrolle und das ist kein gutes Gefühl. Das wird sehr unangenehm und das merken sich die Leute dann. Dadurch kannst du dann auch Ruhe kriegen mehr von diesen Leuten. Jetzt gibt's aber noch die andere Möglichkeit, dass ein Kritiker dich natürlich auch tatsächlich besser machen möchte. Und das ist sehr wichtig. Ich glaube, dass Kritik etwas ist, wo wir durchaus offener sein sollten. Ich habe auch den Eindruck, dass viele Leute heutzutage überhaupt nicht mehr kritikfähig sind. Ich mag Kritik tatsächlich. Ich bezahle sogar Menschen dafür, die mich kritisieren, weil ich zum Beispiel das Problem habe, dass die meisten Leute mir die ganze Zeit sagen, wie toll ich bin. Ich brauche aber punktuell auch Leute, die mir ganz objektiv oder so objektiv wie es geht, sagen, was sie besser machen würden oder was sie glauben, was vielleicht besser wäre, die mir ihre Meinung sagen. Also wenn mich jemand kritisiert, mich darf man kritisieren, aber nur dann, wenn es darum geht, mich besser zu machen. Und auch da kläre ich die Kompetenz. Das heißt, spricht mein Kritiker aus eigener Kompetenz. Im Speaking nennt man das Earn the Right to Speak. Das macht man auf der Bühne zum Beispiel im Intro, dass man am Anfang sehr schnell erklärt, warum man heute eigentlich das Recht hat, auf einer Bühne vor Menschen zu sprechen, die auch noch zuhören sollen. Das heißt, was legitimiert mich denn eigentlich, auf eine Bühne zu gehen und zu sprechen und den anderen Leuten Impulse zu geben? Woher habe ich die Kompetenz und das Recht dazu? Ich mache das bei sämtlichen Vorträgen, vor allem bei Firmenvorträgen, immer am Anfang innerhalb der ersten 2 Minuten. Das heißt, ich mache den Leuten sofort klar, passt bei auf, ich bin heute nicht dazu da, um euch Bankern oder Vertrieblern oder sonst irgendjemand, Experten im Gesundheitsbereich, Therapeuten, ich bin nicht dazu da, um euch zu erzählen, wie ihr euren Job machen sollt. Denn in eurem Job seid ihr Profi. Ich bin aber in meinem Bereich Profi und ich komme aus dem Profisport. Und im Profisport haben wir viele Herausforderungen, zum Beispiel auch in der Motivation oder im Wir-Gefühl, im Teamgefühl, in der Führung, oder auch im Umgang mit Stress und mit Belastungen, mit sich verändernden Situationen. Wie kriegen wir Leute mit, die sich verändern müssen und. Das heißt, ich erzähle euch heute was aus meiner Welt. Und da habe ich mehr gemacht als die Leute im Raum tatsächlich. Weil ich war bei Olympia, ich arbeite mit Spitzensportlern, ich arbeite in der Bundesliga. So, jetzt bin ich praktisch auf meinem Terrain und habe geklärt, dass wenn ich jetzt auch mal Dinge hart anspreche, dass ich sie aus meinem Kompetenzfeld heraus anspreche und dann ist es okay. Das kläre ich bei meinem Kritiker auch ab. Das heißt, ich bin offen für Kritik, aber auch hier kläre ich die Kompetenz. Kann die Person das selbst, was er oder sie kritisiert bei mir? Hat sie eine eigene Erfahrung und nicht nur eine Meinung? Weil für Meinungen interessiere ich mich nicht besonders. Aber wenn jemand eigene Erfahrungen hat, dann ist es okay. Der zweite Punkt ist, es gibt eine Möglichkeit, wo ich mich dann auch mal für Meinungen interessiere. Aber nur dann, wenn jemand mich auch um Erlaubnis fragt. Das heißt, wenn mich jemand kritisiert, dann stelle ich mir schon auch die Frage, hat die Person mich um Erlaubnis gefragt, mich kritisieren zu dürfen? Denn, und das ist eine Grundregel, niemals ungefragt Ratschläge an Menschen äußern. Niemals ungefragte Kritik äußern. Man darf Menschen kritisieren, man darf Ratschläge geben, aber nicht ohne Erlaubnis. Das heißt, ich gehe auch nicht einfach ohne zu klopfen in dein Haus rein, setze mich in dein Wohnzimmer und fange an, irgendwo die Wand neu zu streichen oder die Tische umzustellen, weil ich sage, das kann man doch so nicht machen. Wenn, dann frage ich dich, hättest du Lust, dass wir das hier mal ein bisschen so machen, oder hättest du Lust, also ich frage. Und das ist bei der Kritik genauso. Die Leute, wenn die zu mir kommen und sagen, du, darf ich dir da mal einen Tipp geben, darf ich dir da mal meine Meinung sagen, dann kann ich entscheiden und dann kann ich sagen, nein, jetzt bitte nicht oder nein, mich interessiert es nicht. Dann gibt es Leute, die sagen es dir trotzdem, dann setze ich wieder ein klares Stoppzeichen und sage, stopp mal, du, ich habe gesagt, nein, ich möchte es nicht hören. Oder nein, nicht jetzt, ich will das nicht jetzt hören. So, aber wenn ich dann sage, ja, okay, gerne, okay, dann ist Feuer frei. Und dann darf derjenige einfach auch sagen, was ihn stört oder was er beobachtet hat. Ne? Aber diese Erlaubnis ist sehr wichtig und das spiegele ich übrigens dem Gegenüber auch immer, wenn mich jemand ungefragt kritisiert, dass ich ganz klar sage, du, pass mal auf, hat dich jemand um deine Meinung gefragt? Ich meine, du kannst deine Meinung haben, aber hat dich jemand dann auch gefragt? Also auch hier spiegele ich wieder sehr klar und die Leute sind manchmal fühlen sich ganz schön ertappt, weil sie feststellen, dass sie total übergriffig waren. Also einfach mir mal ihren Mist übergestülpt haben, ohne mich zu fragen, ob mich das überhaupt interessiert, ob sie es überhaupt dürfen. Weil die heben bei einer Kritik ja praktisch von meinem Energiekonto ab. Und das ist eben ein Zugriff auf meine Energie. Die gehen praktisch mit einer Kritik in meinen Raum. Und das dürfen sie nur, wenn sie die Erlaubnis von mir dazu haben. Und diese Regel halte ich sehr, sehr klar ein. Auch da unterbreche ich, wenn das jemand macht. Also wenn er mich nicht um Erlaubnis fragt. Ja, falls mich jemand besser machen will, dann frage ich oft auch mal nochmal ganz konkret nach. Okay, sag mir jetzt mal ganz konkret, was kann ich denn genau besser machen? Also wie würdest du das tun? Also ich möchte einen konkreten Tipp und da, ich spreche dann also über die Lösung. Ich spreche über eine Möglichkeit. Ich versuche zu paraphrasieren, habe ich richtig verstanden, dass ich das jetzt so und so machen sollte oder dass du es so und so sehen würdest und so weiter und so fort. Also konkret werden. Kritik ist ein potenzielles Geschenk, aber ich muss praktisch nach diesem Golden Nugget, nach dem echten Nutzen, nach dem Geschenk darin auch ein bisschen suchen. Und da kann ich den Kritiker ja auch nutzen. Der kann mich ja, ein Kritiker ist sowas wie ein Trainer. Ein richtig guter Trainer im Sport ist ein ständiger Kritiker. Der verbessert ja die ganze Zeit. Ja, der stellt dir die ganze Zeit neue Aufgaben. Der fordert dich heraus. Der zeigt dir deine Fehler. Er spricht sie x-mal am Tag auch an. Aber ein Trainer will dich besser machen und das ist okay. Ja? Aber der Trainer muss eine ganz konkrete Hilfestellung geben. Der kann nicht sagen, oh, schon wieder ins Netz geschossen, oh, schon wieder am Tor vorbeigeschossen. Er muss ganz konkret sagen, okay, pass auf, triff den Ball früher, hol früher aus, lass die Hüfte stabil und so weiter und so fort. Also sag mir nicht nur, was du schlecht findest, sondern sag mir, wie ich es verbessern soll oder wie du es besser machen würdest. Und natürlich dann auch die Frage, wo und wie kann ich denn das lernen? Also vielleicht von wem kann ich das lernen? Was denkst du denn, wo ich das lernen kann? Was brauche ich dafür? Was denkst du, wie ich das entwickeln kann? Kannst du mir da helfen? Kann mir jemand anders helfen? Also ganz konkretes To-Do daraus. Kritik, also wirklich gute Kritik, verändert mein Verhalten. Hilft mir also dabei, dass ich irgendwo was lernen kann, was anders machen kann, besser machen kann, neu machen kann. Und dann ist Kritik eine gute Geschichte. Ja, das ist die Art und Weise, wie ich mit Kritikern umgehe. Das heißt, ich habe sehr, sehr klare Grenzen, sehr klare Regeln, die habe ich für mich definiert. Ich stelle mir diese Schlüsselfrage, will mich diese Person gerade hier besser machen oder runter machen? Das erkenne ich innerhalb von wenigen Sekunden. Das kann ich auch emotional spüren. Dann spreche ich das ganz klar an. Ich entlarve den eventuellen Hater oder ich fordere dann auch meinen Kritiker, dass er mich besser macht. Ich möchte den Kritiker also zum Trainer machen. Und damit habe ich einen wunderbaren Umgang gefunden, weil somit schütze ich meine Energie, ich schütze meinen Raum, ich lasse mich nicht klein machen, ich lasse mich nicht benutzen, ich lasse mich nicht verletzen, ich verteile klare Spiegel und auf der anderen Seite werde ich auch tatsächlich besser durch die Kritik. Und Menschen lernen übrigens dann auch, Kritik besser zu geben. Man darf auch Kritiker erziehen. Es gibt Leute, die haben mich früher sehr schlecht kritisiert. Qualitativ schlecht. Da war das nur ein Gemecker. Heute ist es wirklich gute Kritik. Also auch Kritiker dürfen lernen, wie man Kritik gut gibt und dafür brauchen sie ein bisschen Hilfe von uns auch. Also hilf den Leuten in deinem Umfeld, dass sie dir Kritik so geben, dass sie dir hilft. Also unterstütze sie dabei. Okay? Also, ich wünsche dir viel Erfolg damit und nimm es dir nicht zu Herzen, sondern lass Kritik in deinen Kopf, aber nicht in dein Herz. Und bei Lob ist es übrigens gerne andersrum. Lass Lob in dein Herz, aber nicht in deinen Kopf. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, dein Steffen Kirchner. Thank you.